Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Julia Reuschenbach.
Und dazu herzlich willkommen. Die Bundesrepublik hat jetzt einen nationalen Sicherheitsrat. Das klingt spektakulär und wir wollen wissen, ist es das auch? Ist es der neue Dreh- und Angelpunkt der Entscheidungsfindung in der Außen- und Sicherheitspolitik, so wie Bundeskanzler Friedrich Merz es gesagt hat? Wir fragen, der Nationale Sicherheitsrat, folgenreiche Symbolpolitik oder eine echte Chance? Und wir fragen das gleich drei Gäste wie immer im Wortwechsel. Freue mich sehr. Agnieszka Brugger, Verteidigungspolitikerin für Bündnis 90 Die Grünen. Herzlich willkommen.
Hallo.
Dann ist zugeschaltet Roderich Kiesewetter, Mitglied des Bundestages für die CDU, auch mit Schwerpunkt Außen- und Verteidigungspolitik.
Grüße Sie.
Und hier im Studio neben mir sitzt Sarah Bressan, Research Fellow, also Wissenschaftlerin, könnte man sagen, am Global Public Policy Institute hier in Berlin. Auch Ihnen herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Herr Kiesewetter, warum brauchen wir denn einen nationalen Sicherheitsrat?
Ein nationaler Sicherheitsrat ist ja lange in der deutschen Debatte. Und der Bedarf liegt unter anderem darin, dass in dieser Gleichzeitigkeit von Krisen die Regierungsarbeit koordiniert werden muss, Interessen formuliert werden müssen und in Fortsetzung der Arbeit der letzten Bundesregierung die nationale Sicherheitsstrategie weiterentwickelt werden muss. Dazu kommt, dass das Kabinett nicht an diese Herausforderungen gewöhnt ist. Insofern muss man auch an Übungen denken, an strategische Vorausschau. Da hat das Auswärtige Amt in den vergangenen Jahren schon viel Vorleistung gebracht. Nun geht es darum, dies auf Kabinettsebene zu leisten. Allerdings ist es kein unabhängiger nationaler Sicherheitsrat, sondern ein Kabinettsausschuss. Und das muss man sehr sorgfältig betrachten. Aber wichtig ist, dass Außenpolitik, Sicherheitspolitik, Entwicklungspolitik mit den ganzen Vernetzungen koordiniert wird und dass ein Einvernehmen in der Regierung hergestellt wird, möglichst mit externer Expertise.
Frau Brugger, das klingt ja irgendwie jetzt schon sehr komplex, sehr anspruchsvoll, was Herr Kiesewetter da beschrieben hat. Aber jetzt gab es doch das sogenannte Sicherheitskabinett und auch den sogenannten Bundessicherheitsrat bislang. Könnte man nicht auf die Idee kommen, dass dieser nationale Sicherheitsrat im Grunde nur alter Wein in neuen Schläuchen ist?
Es gibt ja diesen fiesen Spruch, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann gründe einen Arbeitskreis, der ja in der Politik oft gesagt wird. Und ich finde, er ist auch hier ein bisschen zutreffend leider. Ich finde jetzt den Nationalen Sicherheitsrat auch nicht per se falsch. Ich finde nur, dass es wahrscheinlich nicht das Allheilmittel sein wird, was uns die Union seit vielen Jahren verspricht. Also beispielsweise die Debatte rund um die von Herrn Kiesewetter erwähnte strategische Vorausschau, die ist jetzt schon doch ein paar Schritte weiter. Und da ist es doch schon sehr altbacken, was uns da präsentiert wird. Oder beispielsweise auch der Punkt, dass in der nationalen Sicherheitsstrategie, und da würde ich widersprechen, sehe ich keine Kontinuität zur vergangenen Bundesregierung, gerade die Frage Sicherheit unserer Lebensgrundlagen sind zentraler Schwerpunkt war. Wenn ich mir jetzt schaue, wer sitzt beim Nationalen Sicherheitsrat mit am Tisch, dann fehlen eben gerade die Themen Klima, Energie und da also sind wir doch deutlich weiter gewesen, wenn der BND mit dem Auswärtigen Amt eine Studie zu den gravierenden Sicherheitsdimensionen dieser Krise gemacht hat. Und man sieht bei Herrn Merz immer wieder, dass da doch so ein altbackenes Sicherheitsverständnis ist, wo er dann davon ausgeht, dass Sicherheit vor allem Militär ist. Aber es gehören natürlich viele andere Bereiche genauso mit dazu. Und die sehe ich noch nicht in diesem Nationalsicherheitsrat adäquat abgebildet.
Ich würde jetzt schon ergänzen wollen, Katharina Reiche als Energieministerin, also Wirtschaft und Energie, sitzt ja mit am Tisch. Also Energie ist zumindest mit drin. Aber auf die Fragen wollen wir gleich noch genauer zu sprechen kommen. Frau Bressan, ich würde Sie gerne fragen. Ich habe gerade schon die vorherigen Gremien erwähnt, den Bundessicherheitsrat, das Sicherheitskabinett. Jetzt kann da dieser neue nationale Sicherheitsrat aber doch gar nicht so viel mehr als die vorherigen, oder? Man hat nicht das Grundgesetz geändert oder Ähnliches für seine Befugnisse. Also was ist jetzt wirklich neu?
Also offiziell wurde der Nationale Sicherheitsrat von Kanzler Friedrich Merz und seinem Team angekündigt als ein Schritt der Professionalisierung deutscher Sicherheitspolitik und Außenpolitik. Es stimmt, dass sich die Entscheidungsgrundlagen nicht ändern. Es entscheidet nach wie vor das Kabinett als Ganzes und es gibt eben nur ein ausgewähltes Gremium von Ministerinnen und Ministern, die im Idealfall im Vergleich zu früher eine gemeinsame Entscheidungsgrundlage haben sollen, wo Informationen besser zusammenfließen sollen, wo Entscheidungen besser gemeinsam vorbereitet werden in der Zusammenarbeit aller Ministerien. Und es ist aber gleichzeitig so, dass das nur zu einem begrenzten Grad ein Unterschied ist zu dem, wie es vorher war. Also die Frage, ob der Nationale Sicherheitsrat so einen großen Unterschied machen kann zu einem Sicherheitskabinett, ist offen. Es gibt Pläne, die diese Bereiche zusammenführen von Informationen, strategische Vorausschau, professionelle Übungen, die Roderich Kiesewetter erwähnt hat, in Zukunft besser zu leisten. Aber der aktuell geplante Stab ist mit ungefähr 13 Stellen im Bundeskanzleramt für den Stab dieses Nationalen Sicherheitsrats auch nicht furchtbar groß. Das heißt, es gibt diese Pläne. Wir wissen noch nicht genau, wie das in der Umsetzung aussehen wird.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, 13 Stellen soll es geben. Frau Brugger hat darauf hingewiesen, Sicherheit ist mehr als Sicherheitspolitik im engeren Sinne. Sie haben verschiedene Politikfelder genannt. Wie sehr, Frau Bressan, ist denn aus Ihrer Sicht dieses Gremium jetzt eines, das mehr machen wird als außen- und sicherheitspolitische Fragen?
Ich verstehe das Gremium schon oder die Aussagen der aktuellen Bundesregierung von Friedrich Merz und seinem Team schon so, dass es, wie Frau Brugger das auch gesagt hat, eine enger Führung dessen sein wird, was in der Verteidigungs- und Außen- und Sicherheitspolitik nötig ist, im Bereich auf wirklich Kernfragen von Sicherheit und Verteidigung. Gleichzeitig sehen wir immer wieder in den letzten Jahren, die Krisen, die kommen, kann man sich nicht aussuchen. Das heißt, wird es umwelt- und klimabezogene Krisen geben, die auch Deutschland betreffen, entweder sehr direkt oder durch Fluchtbewegungen aus anderen Regionen, wird es terroristische Anschläge geben, wird es andere Sabotageversuche geben, die vielleicht kritische Infrastruktur, Energie, wirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung betreffen. Das kann man sich nicht aussuchen und deswegen wird sich zeigen, wie relevant es ist, wenn der Kanzler und sein Team die Agenda selbst setzen können, wie das aktuell der Fall ist, oder ob das, was getan wird, wieder von den Krisen überholt wird.
Herr Kiesewetter, Sie haben ja eben zu Beginn gesagt, das Kabinett sei auf Krisen quasi nicht vorbereitet. Jetzt frage ich mich ein Stück weit, würde sich das denn wirklich ändern, nur weil man sich regelmäßig im Nationalen Sicherheitsrat in einem Teil des Kabinetts nochmal zusammensetzt? Oder ist es dann vielmehr der gerade von Frau Bressan erwähnte Unterbau, also diese Stellen, diese neuen Strukturen, die geschaffen werden, die die Regierung, das Kabinett da im Grunde besser aufstellen sollen?
Frau Reuschenbach, der Unterbau ist sicherlich nötig, um die Organisation vorzubereiten, um fachlich bestimmte Vorlagen und Unterlagen zu bewerten. Aber es ist eben ganz wesentlich ein Kabinettsausschuss und kein unabhängiger Nationaler Sicherheitsrat. Und das war natürlich eine große Debatte, wie unabhängig man den Nationalen Sicherheitsrat macht, damit er auch unabhängig Interessen, verschiedene Entwicklungen, auch unabhängig von parteipolitischen Präferenzen ansprechen kann. Diese Idee hat man verworfen und dann bewusst eine Lösung gewählt, die sehr auf das Kanzleramt und die aktuelle Politik zugeschnitten ist. Das kann man so machen, das ist legitim. Entscheidend ist, dass wesentlicher wissenschaftlicher Rat angehört wird, dass er einfließt und dass auch die Nachrichtendienste und die Bundesländer ihre Expertise einbringen können und dass kein Bias stattfindet durch Tagesaktualität. Ein Nationaler Sicherheitsrat ist auch nichts für die Tagespolitik, sondern muss langfristig Interessen definieren, Prioritäten setzen und mittelfristig Entscheidungen vorbereiten. Und je unabhängiger dies geschieht, umso besser für die Politik, weil sie dann auf unabhängigen Rat verweisen können. Aber wenn man zu sehr in die Tagespolitik geht, dann bedarf es schon einer klaren Führung und einer guten Abstimmung und Harmonie innerhalb der Koalition und zugleich auch einer, sagen wir mal, aufmerksamen parlamentarischen Begleitung, die in der Form nicht vorgesehen ist.
Frau Bressan.
Ich würde bei dem Punkt der Unabhängigkeit gerne einhaken. Das ist tatsächlich ein interessanter und ein wichtiger Punkt. Wenn wir uns fragen, was wäre in der Vergangenheit vielleicht anders gelaufen, hätte Deutschland schon den Nationalen Sicherheitsrat gehabt. Da geht es potenziell um Fragen wie zum Beispiel Energieabhängigkeit von Russland, die zu lange bestand bis in die russische Vollinvasion hinein, wo die deutsche Bundesregierung nicht so gut reagiert hat und früh reagiert hat, wie andere Partner das getan haben auf die Gefahr, die von der russischen Regierung ausging. Oder Fragen wie technische Infrastruktur im 5G-Netzwerk, möchte man chinesische Unternehmen in kritischer Infrastruktur haben, oder auch der Abzug von aus Afghanistan, der internationalen Truppen, der chaotisch war, wo wir im Bundestag eine Enquetekommission und einen Untersuchungsausschuss hatten, der Empfehlungen erarbeitet hat. Und bei all diesen Fragen war es ein zentrales Problem, dass Informationen in gewisser Weise da waren, aber nicht auf den Tisch kamen, nicht gehört werden wollten von der Politik. politischen Führung und der Entscheidungsebene. Das heißt, wenn Herr Kiesewetter jetzt sagt, die Unabhängigkeit fehlt, dann sehe ich auch genau da das Problem, wenn eben, wie ich anfangs sagte, wieder das Team des Kanzlers die Agenda vorbereitet und es jetzt, die nächste Krise wird vielleicht nicht die russische Vollinvasion sein, wird nicht Energieabhängigkeit 5G sein, es wird was anderes sein. Aber wie kommen die Dinge auf die Agenda, die nicht nur politisch opportun sind für den Kanzler und das Kabinett, sondern die strategisch notwendig sind? Und da sehe ich tatsächlich auch die Herausforderung, wie das aktuelle Konstrukt ohne unabhängige Kanäle, wie wir sie übrigens in anderen Ländern kennen, um vor Gefahren besser warnen zu können, auch vorausschauend, dass das nicht der Fall sein wird.
Frau Brugger.
Es ist genau dieser Punkt, der aus meiner Sicht auch fehlt. Denn wenn man sich anschaut, und ich glaube, Demokratien haben sehr, sehr viele Stärken und Vorteile gegenüber Autokratien. Aber gerade China und Russland haben uns in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, gezeigt, dass sie eine sehr lange Perspektive für ihre Agenda und ihre Strategie haben, die sie Jahr für Jahr umsetzen. Während wir in den Demokratien oft eine Kurzatmigkeit haben, weil wir natürlich als gewählte, und da nehme ich jetzt auch keine Partei aus, Akteurinnen und Akteure auf die Wahlen, auf die Umfragen schauen. Und das sorgt eben für so eine Art Blindheit für die längeren Trends. Und gleichzeitig geht es ja auch nicht nur darum, etwas dagegen zu tun. Und ich finde, in der deutschen Politik ist das auch nochmal besonders hart ausgeprägt, auch aus meiner Erfahrung mit den Ministerien, dass man immer so an den Best Case, an das beste Szenario glaubt und hofft, dass es eintritt, statt irgendwie dafür zu arbeiten, dass es eintritt und sich auf das Schlimmste vorzubereiten, sondern es geht ja auch um Expertise. Also beispielsweise Pandemie. Ja, es ist halt nicht jeder Abgeordnete, nicht jeder Mensch, der in einem Ministerium arbeitet oder ein Ministeramt hat, ein Experte in solchen Fragen. Und deshalb heißt für mich eben auch unabhängige Expertise, dass man wirklich die Creme de la Creme der klügsten Köpfe in einem Land dazu bringt, der Politik ein bisschen in lebenslanges Lernen aufzubürden, damit man eben Krisen früher erkennt, damit man sich besser vorbereitet und damit man sie vielleicht im besten Fall vermeiden und im schlimmsten Fall dann den Schaden begrenzen kann.
Wenn ich da einhaken darf, ich will genau dazu zwei der fünf Beispiele, die Frau Bresser nannte, nennen. 5G, die technologische Abhängigkeit von China, auch damals im Zusammenhang mit Gesprächen, ob man einen Hafenterminal an China verkauft. Und wir da ein Paradebeispiel erlebt haben, die beiden Nachrichtendienste und sechs Ministerien haben einen vorzeitigen Verkauf abgelehnt, haben auch auf die Probleme bei 5G hingewiesen. Und trotzdem erfolgte der Verkauf, weil das eine Entscheidung des Inhabers der Richtliniengewalt, also sprich des Bundeskanzlers war. Ein unabhängiger Nationaler Sicherheitsrat hätte hier sehr deutlich machen können, dass das ein großer Fehler ist. So war man in der Kabinettsdisziplin, beziehungsweise der Kanzler hat entschieden. Und das andere, was jetzt in Unionsführungszeiten zurückfällt, Nord Stream 2, damals haben viele unabhängige Expertinnen und Experten, auch die Wirtschaft, die jetzt nicht russlandabhängig war, und etliche aus der Politik gewarnt. Und trotzdem hat dann in der Kabinettsdisziplin eine andere Entscheidung Vorrang gehabt, die sich als sehr nachteilig ausgewirkt hat. Oder ein anderes Beispiel, Ukraine 2008 und 2014 durch deutsches und französisches Veto kein Beitrittsplan in die NATO und 2014 kein Doppelbeschluss, die Ukraine zu unterstützen und Diplomatie im Sinne der Minsk-Treffen zu machen. Das wäre durch einen unabhängigen Sicherheitsrat sicherlich kontroverser diskutiert worden. Und das ist eben die Frage, will die Regierung, will sie einen unabhängigen Rat oder folgt man dem alten Schema? Und da bin ich ein sehr starker Anhänger von einer unabhängigen Expertise, die ja die Politik übersteuern kann. Aber dass eben auch klar gemacht wird, wenn Fehler gemacht werden, dass sie vorzeitig aufgeklärt und dann womöglich auch vermieden wurden. Und ich glaube, da sollten wir aus der Vergangenheit lernen. Und es besteht noch die Chance, dass der Nationale Sicherheitsrat sich dann aus diesen Lehren heraus etwas anders aufstellt.
Frau Bressan, sehen Sie diese Chance, dass auch die jetzige gewählte Struktur, dass sozusagen die Mitglieder dieses Sicherheitsrates dann die Expertise hinzuziehen können, diesen Gedanken ausreichend Rechnung trägt?
Die aktuelle Koalition hat sich ja mit dem Koalitionsvertrag dieses Verantwortungsthema gegeben. Und das wäre ja eigentlich die Frage. Sieht man eine Verantwortung längerfristig, Deutschland sicherer zu machen, friedlich zu halten und so weiter? Oder sind die Anreizstrukturen eben doch wieder, sich weitestgehend die Probleme vom Hals zu halten? Also unter anderem Informationen, die man vielleicht nicht hören will, Warnungen, die man nicht hören will, wo man dann Entscheidungen treffen müsste, die schwierig sind, wenn es um die ganzen Beispiele geht, die wir besprochen haben. In diesem aktuellen Konstrukt für den Nationalen Sicherheitsrat beruht ziemlich vieles auf dem Prinzip Freiwilligkeit. Also nicht nur die Frage, beschäftigt man sich mit externer Expertise, die vielleicht auch eine andere Haltung, Meinung hat, als man sie selbst hat oder als man sie selbst hören möchte, sondern auch, wie stark kooperieren die Koalitionspartner eigentlich miteinander. Also andere Ministerinnen und Minister, die Informationen zuliefern, auch. Also das ist offen, würde ich sagen, weil eben dieses Prinzip Freiwilligkeit besteht. Es ist natürlich irgendwie, wie ich sagte, der Appell an die Verantwortung und auch ein bisschen an die längerfristige Verantwortung, wo eben wieder die unabhängige Kontrolle, also nicht nur die Frage, ist der Rat unabhängig und ist die Expertise unabhängig, sondern es gibt in anderen Ländern zum Beispiel auch stärkere, höher aufgehängte Kompetenzen, Dinge unabhängig zu überprüfen. Also man könnte sich vorstellen, an einem Regierungskonstrukt aufgehängt, jemanden mit dem Mandat, nicht in der Regierungsphase das zu tun, was die aktuelle Koalition oder der aktuelle Kanzler gern möchte, sondern das mit einem übergeordneten Interesse unabhängig zu überprüfen und da auch Probleme herauszustellen. Also das ist alles, was, wo es Ansätze gab in den letzten Jahren in Deutschland. Ich hatte Afghanistan, Untersuchungsausschuss, Enquete-Kommission erwähnt, aber in diesem ganzen Thema Überprüfung, Evaluierung, kritisches Hinterfragen, das ist auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, ein deutsches Problem, dass man das nicht ernsthafter betreibt. Also es ist nicht so, dass man immer der aktuellen politischen Spitze 100% ausgeliefert ist und sagen muss, okay, die haben jetzt die Wahl gewonnen, machen jetzt 4 Jahre und dann macht wieder 4 Jahre jemand was anderes. Man kann sowohl auf der strategischen Ebene als auch auf der Ebene von, haben die Leute hier wirklich verantwortlich gehandelt in ihrer Regierungszeit, viel mehr tun.
Absolut. Und da ist ja zum Beispiel auch das Parlament und die Opposition eine wichtige Kontrollfunktion. Ich will auch noch mal den Untersuchungsausschuss Afghanistan ansprechen, weil der für mich wirklich sehr bewegend war, nicht nur, weil das sehr schlimm war, was in Afghanistan passiert ist, sondern das war das erste Mal, dass sich eine neue Regierung gebildet hat und die Koalition, die sie getragen haben, haben den Untersuchungsausschuss gegen große Widerstände der Ministerien eingerichtet. Weil normalerweise wird der Untersuchungsausschuss von der Opposition eingerichtet und dann hat das so dieses übliche Spiel von, die Opposition sagt, alles ist schiefgelaufen, die Regierung sagt, aber so schlimm war es doch gar nicht. Und diesmal war es wirklich bei sehr vielen politischen Akteuren, gerade aus dem Parlament, der Wille, es aufzuarbeiten. Und trotzdem, wenn man viele Abgeordnete fragt, die das so viele Stunden Kraft rein investiert haben, ob sie das Gefühl haben, dass die entsprechenden Lehren in der gesamten Politik angekommen sind, würden sie wahrscheinlich doch eher ernüchtert sagen, da geht noch deutlich mehr. Und deshalb kann man das eben auch Arbeitskreise, Gremien, Institutionen niemals unabhängig denken von den Personen, die da drin sitzen und auch nicht unabhängig denken von der Kultur und dem politischen Willen. Und da muss ich leider doch wieder auf diesen Punkt zurückkehren. Wir reden ja nicht nur über irgendwelche zukünftigen Krisen. Die Klimakrise ist da. Die Folgen sind in ganz Europa und auch in Deutschland spürbar. Und auch wenn Frau Ministerin Reiche, wie auch zutreffend ergänzt worden ist, damit am Tisch sitzt und Minister und Ministerin anderer Ressorts können ja auch immer anlassbezogen hinzugezogen werden, dass man das Thema Klima da nicht auf dem Schirm hat, finde ich ein Riesenproblem. Und dann sieht es ja auch schon bei der Grundgesetzänderung, wo das Thema Klima ja auch völlig ausgespart worden ist und CDU, CSU und SPD ja erstmal nur was für die Bundeswehr tun wollten. Da waren ja die Nachrichtendienste nicht mitbedacht, der Bevölkerungsschutz nicht und viele andere wichtige Bereiche, die eigentlich zu einem modernen Sicherheitsverständnis dazugehören. Und deshalb ist mein Vertrauen darin, dass sie das Potenzial, was ja durchaus in diesem Gremium liegt, nicht nutzen werden, leider von dieser Regierung aus. Da bräuchte es doch ein bisschen weniger so ein altbackenes Sicherheitsverständnis, sondern auch wirklich viele Köpfe, die kritisch sind und auch bei der Debatte up to date.
Das waren ja die Grünen, die das eingebracht haben, das muss man ja sagen. Bei den Grundgesetzänderungen waren ja die Grünen es, die die Sache Satellitenkommunikation, Stärkung der Dienste etc. eingebracht IT. Haben. IT, genau. Das ist ein wesentlicher Punkt. Und was Frau Brugger gerade ansprach, sowohl im PUA, am Parlamentarischen Untersuchungsausschuss Afghanistan, wie auch in der Enquete-Kommission gab es tatsächlich als Schlussfolgerungen die Notwendigkeit, einen nationalen Sicherheitsrat aufzubauen. Aber im Verständnis eben, dass dies ein weitgehend unabhängiges Gremium ist.
Bevor hier zu viel Einigkeit entsteht, habe ich aber an Sie alle drei nochmal jetzt eine Rückfrage. Jetzt haben Sie alle diesen Afghanistan-Untersuchungsausschuss, die Enquete-Kommission erwähnt. Aber wenn man an den Rückzug aus Afghanistan denkt, der, glaube ich, allein in seinen Bildern uns allen eindrücklich vor Augen ist, dann würde man doch konstatieren müssen, dass auch Staaten, denken wir an die USA, die schon seit Jahrzehnten solche Gremien unterhalten, solche Sicherheitsräte, es am Ende auch nicht besser gemacht haben. Also ist das denn dann tatsächlich etwas, womit man solche Situationen künftig besser, also vorausschauend, strategischer, durchdachter lösen kann, Frau Bressan?
Einige Punkte dazu. Also erster Punkt, der Abzug aus Afghanistan ist im Prinzip noch nicht vorbei. Es gibt tausende Personen mit Aufnahmezusage aus Afghanistan in Pakistan, wo die Bundesregierung ihre Aufnahmezusagenpflichten nicht erfüllt. Das ist immer noch im Prinzip eine Krise. Für manche Personen, die für die Bundesregierung gearbeitet haben vor Ort, ist diese Krise nicht vorbei. Und im Prinzip ist diese Krise auch nicht für die Bundesregierung vorbei, weil man sieht aktuell wieder, ich habe es gesagt, die Koalitionäre müssen zusammenarbeiten. Das CSU-geführte Innenministerium hat da eine andere Ansicht als beispielsweise SPD-geführtes Entwicklungsministerium oder auch teilweise unionsgeführte Ministerien. Und zu dem Punkt, den Agnieszka Burger gesagt hatte, ich finde also...
Bleiben wir noch kurz bei meinem Punkt, weil ich bin noch nicht so ganz happy mit der Antwort. Also ich sehe, Sie sagen, das ist noch nicht vorbei oder wir sind da an einem Punkt, der noch gar nicht zu Ende ist. Aber die Frage wäre ja trotzdem, könnten solche Gremien geeignet sein, das künftig besser zu machen unter der Voraussetzung, dass das anderen Staaten weltweit offensichtlich ja auch nicht gelingt, die solche Gremien haben?
Also ich würde sagen, es stimmt nicht ganz, weil also schauen wir uns zum Beispiel die Warnung vor der russischen Vollinvasion an. Da haben viele Partner Deutschlands wesentlich früher die Gefahren erkannt und auch ernst genommen und Vorbereitungen getroffen. Das bezieht sich auf Staaten, die näher an Russland dran sind, osteuropäische Partner. Das bezieht sich in der Situation auch auf die USA und auf viele andere. Dass der Abzug aus Afghanistan jetzt auch für die USA kein Glanzbeispiel war, es ist so ein bisschen so, ne, man findet immer ein Beispiel, wo man was Negatives findet, auch in Ländern, wo das aus bestimmten Gründen nicht geklappt hat. Ist aber auch zum Beispiel so, dass dort, und ich hatte vorhin die unabhängige Übersicht erwähnt, viel früher angefangen wurde aufzuarbeiten, woran lag es denn? Und viel früher konsequent angefangen wurde zu schauen, wie kann man diese Fehler in Zukunft auch beheben. Also die Kritik ist klar, es ist kein Allheilmittel, selbst wenn der Rat größer wäre, selbst wenn er größere Kompetenzen hätte und Expertise mit einbeziehen könnte. Aber es stimmt auch nicht, dass da nichts besser funktioniert.
Frau Burger.
Ich finde es sehr gut, beim Beispiel Afghanistan nochmal hinzuschauen. Ich teile das, was Frau Bressan alles gesagt hat, insbesondere, dass die Krise für manche immer noch nicht vorbei ist. Und eigentlich ist die Krise wieder voll da, denn es ist eigentlich eine sehr altbekannte Frage, die jetzt bei dieser Bundesregierung auf dem Tisch liegt. Nämlich, inwiefern arbeite ich mit solchen Regimen zusammen? Welche außenpolitischen, langfristigen Kosten hat das, wenn ich eben meine Beziehung zu diesem Terrorregime normalisiere, damit Herr Dobrindt seine Abschiebeflüge machen kann? Das ist genau die Frage, die wir auch bei Russland und China in anderen Abwandlungen natürlich und anderen Politikfeldern haben. Aber da merkt man auch, sind wir dann wirklich so viel weiter? Aber bei Afghanistan, ich kann mich da selber sehr gut dran erinnern, weil ich ja damals ja auch schon im Verteidigungsausschuss war. Was stimmt, und deshalb war das auch ziemlich verlogen, was die damalige Bundesregierung gemacht hat, dass kaum jemand auf dem Schirm hatte, dass der Zusammenbruch der damaligen Regierung so schnell vonstatten gehen würde. Es hat sich ein Stück weit angekündigt und auch das wollte man im politischen Berlin in den Ministerien nicht wahrhaben. Das haben die Amerikaner ein Stück weit früher erkannt, aber auch nicht so viel früher. Das stimmt, was sie gesagt haben. Aber ein nationaler Sicherheitsrat ist ja auch keine Glaskugel, mit der man die Zukunft vorhersagen kann. Wir haben aber monatelang, und das konnte man ja in der Öffentlichkeit nachverfolgen, über die Frage diskutiert, Ist die Bundesregierung darauf vorbereitet, die Ortskräfte zu schützen, die den Einsatz der Bundeswehr und auch der anderen Bereich Diplomatie, Entwicklungszusammenarbeit ermöglicht haben? Und da gab es ein ständiges Kleinreden, Wegdrücken von Problemen. Ich erinnere mich noch, wie damals die Bundeskanzlerin Merkel selbst interveniert hat und gesagt hat, müsste man nicht mal einen Charterflug zur Sicherheit vorbereiten, müsste man nicht im Vorfeld Menschen evakuieren. Und es war damals vor allem das Innenministerium unter Herrn Seehofer, dass das nicht wollte. Und auch das Auswärtige Amt hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert, während zum Beispiel Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin sehr das Parlament, denn dort gab es auch die mahnenden Stimmen, genau wie in der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft, unterstützt hat. Deshalb, was am Ende geschieht, das werden immer die gewählten handelnden politischen Akteure entscheiden. Und deshalb braucht es eine andere strategische und politische Kultur, wie sie jetzt ja auch schon in mehreren Beiträgen hier angesprochen und eingefordert wurde.
Über die Frage, inwieweit der neue Nationale Sicherheitsrat eher Symbolpolitik oder eine echte Chance ist, sprechen wir heute in diesem Wortwechsel mit Agnieszka Brugger, Verteidigungspolitikerin für Bündnis 90 Die Grünen, mit Roderich Kiesewetter, selbiges für die CDU, und mit Sarah Bressan vom Global Public Policy Institute. Herr Kiesewetter, Frau Brugger hat jetzt eben schon das zweite Mal, und ich habe es nicht vergessen, erwähnt, dass Carsten Schneider, der Klima- und Umweltminister, kein ständiges Mitglied dieses neuen Nationalen Sicherheitsrates sein wird. Ich stelle mir zwei Fragen. Zum einen, finden Sie es schlimm, schwierig, problematisch? Aber vor allen Dingen, wenn wir nach der Logik gehen würden, müsste dann nicht das ganze Bundeskabinett am Ende wieder Mitglied im Nationalen Sicherheitsrat sein?
Ja, das ist ja genau der Punkt. Ich habe das auch in einer Stellungnahme, glaube ich, bei Pioneer angesprochen, wie relevant die Fragen klimainduzierte Migration und ähnliche Fragen sind, auch die Frage der Landwirtschaft, der Ernährungssicherheit, das spielt eine Rolle. Natürlich können die Minister hinzugezogen werden, aber da sind wir jetzt genau bei dem Punkt unabhängiger Sicherheitsrat, der sich breit aufstellt, und wir haben eben hier die Entscheidung gefunden, dass es ein Kabinettsausschuss ist. Und in dieser Güterabwägung kann man natürlich nicht das Kabinett 1:1 in den Nationalen Sicherheitsrat setzen, denn dann wäre jede Kabinettssitzung eine Nationale Sicherheitsratssitzung. Und das ist eben das gewichtige Argument, wie wichtig oder wie entscheidend es ist, einen unabhängigen Sicherheitsrat zu haben, der diese Expertise aus eigenem Ermessen einbindet nach Vorgaben des Kanzleramts. Nun ist es aber nicht so. Und ich will nochmal das Thema Afghanistan bewusst in dieser Frage ansprechen. Genau, was Frau Kramp-Karrenbauer damals angesprochen hat. Die besondere Schutzbedürftigkeit der Ortskräfte, die die Soldaten unterstützt haben, dass genau das in einem Nationalen Sicherheitsrat eine wichtige Rolle gehabt hat. Das wurde dann übersteuert durch das Außenministerium und das Entwicklungsministerium, die in Sorge waren, dass deren Ortskräfte dann womöglich auch nach Deutschland kämen. Und hier wäre es nötig gewesen, mit unabhängiger Expertise zu sagen, Moment, diejenigen, die für die Sicherheit, also die Bekämpfung der Taliban eingesetzt waren, haben einen ganz anderen Schutzstatus als die Entwicklungsgelder unter die Bevölkerung bringen. Und da wäre es wichtig gewesen, seinerzeit korrigierend einzugreifen und im Kabinett klar zu sagen, welche Prioritäten sind. Und ein Nationaler Sicherheitsrat muss Prioritäten setzen und auch entsprechende Güterabwägungen treffen. Dass letztlich der Bundeskanzler entscheidet, ist eine ganz andere Sache. Aber dass im Vorfeld so etwas nicht passiert. Und die Warnzeichen in Afghanistan waren ja früh da, indem Trump nämlich mit den Taliban verhandelt hat und die Regierung dort, die demokratisch gewählte, delegitimierte. Und diese Fehler hätten aufbereitet werden müssen. Das Wissen war vorhanden. Unsere Dienste, auch der BND, haben Anfang 2020 davor gewarnt und bereits gesagt, dass im Laufe 2020 dies passieren kann. Das geht in einem normalen Kabinettsalltag unter. Und deswegen ist es so wichtig, einen Sicherheitsrat zu haben, der auf Signale hört, auf schwarze Schwäne, also auf Störereignisse, mit denen man nicht rechnet, den unbekannten Unbekannten. Und das ist eben mein Plädoyer. Wir haben uns damit nicht durchgesetzt, auch nicht in der Fraktion. Es gibt eine Reihe von Leuten, die das ähnlich sehen, dass wir eben sagen, wir brauchen diese unabhängige Expertise. Deswegen ist ein Punkt wichtig, den Frau Brugger sagte, dass nämlich die parlamentarische Kontrolle, die aber so nicht vorgesehen ist, eben durch regelmäßige Debatten oder auch durch Beiträge hier dazu führt, dass diese unbekannten Unbekannten, die Signale, die Störgrößen eine Rolle spielen. Und das Klima hat natürlich erhebliche Auswirkungen. Ich will ein Szenario nennen, der Irak mit 50 Grad Durchschnittstemperatur in den Monaten Juni, Juli, August ist nicht mehr für normale Landwirtschaft geeignet. Wenn also dort die Energieversorgung zur Kühlung der Landwirtschaft einbricht in den ganzen Gewächshäusern, dann droht Hunger, dann droht auch Flucht, dann droht womöglich auch Aggression aus dem Iran. Also insofern gehört dieses Thema natürlich zum Kern eines nationalen Sicherheitsrats.
Frau Bressan, ich habe ein Stirnrunzeln bei Ihnen gesehen. Das ist das Privileg, wenn man im Studio sitzt. Irgendwas hat Sie irritiert, aber ich will Ihrer Irritation noch eine Frage mitgeben. Wenn ich das weiterdenke, was Herr Kiesewetter gerade ausgeführt hat, landen wir dann, vielleicht sind es diese Zeiten gegenwärtig, nicht an der Stelle, dass irgendwie alles sicherheitsrelevant ist?
Der Punkt, der mein Stirnrunzeln ausgelöst hat, war nochmal die Frage mit der Expertise, weil es ist ja so, man kann sich auch die Expertise suchen, die man gerne hätte. Und auch Expertise-Gremien in der deutschen politischen Landschaft sind am Ende dann häufig mit eher parteipolitisch opportunen Positionen besetzt. Und man ist wieder in der gleichen Konstellation, in der man ist, wenn die parteipolitischen Positionen am Tisch sitzen. Deshalb, und das ist ein bisschen angeklungen bei Herrn Kiesewetter, der wichtige Punkt ist, dass man kann da ja auch methodisch rangehen. Also die Frage ist nicht, berufe ich irgendwie eine Gruppe von 5 Professoren ein und das sind jetzt vielleicht die Friedrich Merz gerne einberufen würde, sondern die Frage ist, wie kann man Strukturen schaffen, die wirklich breit aufgestellt sind und die zu Ihrer Frage danach, was alles Sicherheit ist, diese methodischen Strukturen, die müssen offen sein. Die müssen sich das breit anschauen, das Feld von Sicherheit und was am Ende eine Bedrohung für Deutschland und für deutsche Interessen global sein kann. Das ist, alles kann potenziell sicherheitsrelevant sein. Das gehört auch dazu, dass Feinde von Demokratien, autokratische Staaten weltweit bewusst alles Mögliche instrumentalisieren, um in Konkurrenz zu treten, um Demokratien zu unterminieren, um deutsche Interessen zu unterminieren. Also man kann, also die Engführung, ich sehe nicht, wie das Sinn macht oder wie einen das besser vorbereitet. Die Priorisierung am Ende ist wichtig und da nochmal der Punkt, warum ich strategische Vorausschau, ich glaube, das ist der Punkt, wo wir uns tatsächlich alle drei hier im Studio und zugeschaltet einig sind.
Okay, wenn Sie sich mal einig sind.
Ja, also weil der Punkt einfach auch sehr wichtig ist und ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, also wo ich ein bisschen weiter pushen würde, wäre, es ist nicht nur die Expertise per se, sondern es ist die Frage, wie macht man eine umfassende Umfeldanalyse, wie priorisiert man unterschiedliche Bedrohungen, wie analysiert man deren Auswirkungen, wie analysiert man, wie gut man diesen Bedrohungen gegenüber aufgestellt ist, wie stellt man sicher, dass es Kanäle gibt, um Warnsignale, Schwachstellen nach oben zu spülen im System, dass die dann auch auf den Tisch kommen. Und zum Beispiel, es gab einen globalen Trendreport der US-Regierung, der wirklich weit in die Zukunft globale Trends und Entwicklungen analysiert hat. Die US-Regierung unter Trump hat diesen Report in der letzten Ausgabe nicht mehr rausgegeben. Selbst wenn sie ihn rausgeben, denken wir wirklich, dass die Trendanalyse der US-Geheimdienste das ist, wonach wir uns richten wollen? Oder müssen wir kritisch drauf schauen, was die Kompetenzen in dem Bereich in Deutschland sind und die aufbauen und die ausbauen, um diese Analysen für uns selbst zu machen? Und da ist definitiv viel Luft nach oben und das sollte diesem Sicherheitsrat zuarbeiten.
Frau Burger.
Ich will da nicht widersprechen, aber ich glaube, dass doch immer wieder auch in der Wissenschaft unterschätzt wird, wie viel dann eben wirklich von so ganz schnöden Dingen wie wer sind die Personen und was für eine Kultur herrscht in den Gremien, dann am Ende auch von den politischen Ergebnissen abhängt. Man kann und muss vieles auch an den Strukturen und Methoden ändern. Da will ich auch überhaupt nicht widersprechen. Aber wir hatten zum Beispiel die Situation, dass mit Kanzler Scholz wir eigentlich eine sehr, sehr breite Community hatten, von auch sehr, sehr unterschiedlichen Institutionen, die aber in der Frage, was muss Deutschland eigentlich tun angesichts der Vollinvasion in der Ukraine und dem Umgang mit Russland, fast alle die gleichen Ratschläge gegeben haben. Und wir haben nicht nur gesehen, dass sie nicht gehört worden sind, sondern was wir auch erlebt haben, und das hat mich wirklich schockiert, obwohl ich ja auch selber Teil dieser Bundesregierung war, wie teilweise dann auch über Expertinnen und Experten gesprochen worden ist. Und das ist genau der Punkt, den Frau Bressan angesprochen hat. Ja, man fragt dann auch gerne die, die das sagen, was man hören will. Auch so ein Reflex in der Politik, den es überall und auch in allen Fraktionen gibt. Ich meine, an sich ist es ja auch sehr nah in unserem Alltag. Jeder von uns hat ein gewisses Glaubenssystem. Jeder von uns hat Themen. Jeder von uns hat auch unbequeme Wahrheiten. Manches kann man nicht sehen, manches will man nicht sehen. Und das Wichtigste ist in einer Welt, und dieses Problem hat sich in den letzten Jahren aus meiner Sicht nochmal massiv verschärft, weil die Welt ist im Umbruch. Das, was alles passieren kann, also der Möglichkeitsraum der Szenarien, ist nochmal viel, viel größer, als er es vielleicht vor 20 Jahren gewesen ist. Und deshalb braucht man dieses kreative Denken. Und es gibt ja auch Methoden in der Zukunftsforschung. Es gibt Gaming-Experten, die uns Kluges sagen können.
Aber die sitzen natürlich nicht im Bundeskabinett.
Genau. Oder? Und deshalb sage ich auch, es ist sehr altbacken und man ist da deutlich weiter eigentlich. Und wenn man wirklich gewollt hätte, hätte man es auch viel kreativer und moderner machen können als jetzt dieses Gremium.
Eine Frage ist aber eben schon auch, wieso das niemand früher schon mal kreativer gemacht hat. Ne? Also theoretisch hätten wir ja jetzt auch eine Situation haben können, in der eine Ampelregierung der jetzigen Koalition einen Sicherheitsrat übergeben hätte, der in irgendeinem Maße diese Dinge stärker beachtet hätte oder zumindest auch Vorschläge aus dem Bereich dieser Enquete-Kommission Afghanistan. Da gab es bestimmte Parteien, die haben sich dazu geäußert, dass es einen nationalen Sicherheitsrat geben soll.
Sie dürfen die gern beim Namen.
Union FDP. Die FDP-Fraktion hat auch einen Vorschlag ausgearbeitet. In der Union, wir haben das von Herrn Kiesewetter gehört, gab es eher so unterschiedliche Vorschläge. Und es war jetzt auch nicht so, dass beispielsweise die Grünen da in einer Position, wo sie ja das Außenministerium gestellt haben, gesagt hätten, okay, bevor jetzt doch jemand anders an die Macht kommt und das irgendwie so, ne? Man hätte ja so ein bisschen in der Kommission unter dem Schleier des Unwissens, wir wissen nicht, wer es beim nächsten Mal wird. Wir machen jetzt aber für Deutschland die beste Lösung, die es resilient und robust macht, egal wie das Wahlergebnis aussieht.
Ja, aus meiner Sicht ein sehr kluger Punkt. Gibt es auch den Nationalen Sicherheitsrat nur, weil wir seit Jahrzehnten in der Situation in Deutschland wieder sind, dass das Auswärtige Amt und das Kanzleramt von der gleichen Partei geführt werden.
Aber dann würden Sie auch sagen, hat Ihre grüne Außenministerin Annalena Baerbock, die eben einer anderen Partei angehörte als der Bundeskanzler Olaf Scholz während der Ampelzeit, auch maßgeblich Anteil daran, dass die Ampel es nicht geschafft hat, diesen Sicherheitsrat auf den Weg zu bringen.
Ja, ich habe auch in den Koalitionsverhandlungen maßgeblich mit dafür gesorgt, dass es einen solchen Sicherheitsrat nicht gibt, weil ich persönlich den Sicherheitsrat nochmal, man kann es machen, nicht für die richtige Antwort halte. Wir Grüne haben zum Beispiel im letzten Bundestagswahlkampf einen eigenen Vorschlag auf den Tisch gelegt und das auch in der Enquete-Kommission übrigens eingebracht für ein Zentrum für strategische Vorausschau, das eben genau das leisten sollte, was wir hier jetzt sehr lange schon diskutiert haben, mit unabhängiger Expertise, gegenbügeln, unbequem sein. Und ganz ehrlich, das ist jetzt auch nicht nur charmant für die Grünen. Ich sag mal so, wenn man Christine Lamprecht, Annalena Baerbock, Wolfgang Schmidt und Olaf Scholz in ein nächstes Gremium miteinander setzt, zu glauben, dass dann die politischen Entscheidungen völlig anders und deutlich besser wären und dass es nur durch so einen Sicherheitsrat gelingen würde, ist, glaube ich, sehr naiv und denkt auch hier niemand in dieser Runde.
Herr Kiesewetter, jetzt haben Sie sich diesen kleinen Schlagabtausch hier kurz anhören dürfen. Ich würde noch mal auf einen Punkt zurückkommen. An der Stelle der Verantwortung, politische Führung. Herr Kiesewetter, Sie haben gesagt, auch in Ihrer Fraktion, Sie sind uneinig in dieser Frage, haben sich mit Ihrer Idee auch nicht durchsetzen können. Aber ärgert Sie das, wenn Sie sowas hören jetzt, was Frau Brugger gerade beschrieben hat, auch mit Blick auf die Rolle von Annalena Baerbock damals, dass man sagen muss, eigentlich können wir uns das doch gar nicht leisten, dass auf dieser Ebene dann womöglich das Entstehen solcher Projekte verhindert wird?
Es ärgert mich überhaupt nicht, sondern das ist Realpolitik. Und die Politik beginnt nun mal mit der Betrachtung der Wirklichkeit, hat mal, glaube ich, Kurt Schumacher gesagt. Was will ich damit sagen? Annalena Baerbock hat als Außenministerin die nationale Sicherheitsstrategie zu verantworten, weil das Kanzleramt es seinerzeit abgelehnt hat. Und es ist ein Verdienst des Außenministeriums zu ihrer Zeit, diese nationale Sicherheitsstrategie überhaupt erarbeitet zu haben. Dass dann das Auswärtige Amt zu dieser Zeit auch darauf bestanden hat, wenn es zu einem nationalen Sicherheitsrat kommt, dass da womöglich das Auswärtige Amt eine federführende Rolle bekommt, ist nachvollziehbar. Das Ganze litt aber darunter, dass das Auswärtige Amt keinen föderalen Unterbau hat und damit die Bundesländer ausgeblendet werden mussten, weil keine Kompetenz dort war. Und dann sieht man die Arbeitsverweigerung des Bundeskanzleramts in der letzten Periode so etwas anzugehen. Und das ist aus meiner Sicht eben auch ein Warnschuss für die jetzige Bundesregierung, dass man nicht aus Befindlichkeit Politik machen muss und es hilfreich ist, unabhängigen Rat zu hören. Ich habe einen militärischen Hintergrund, war fast 30 Jahre in den Streitkräften und da gibt es den Fachausdruck militärischer Ratschlag. Das ist ungefilterte, militärisch notwendige Sammlung von Vorschlägen, die die Politik dann bewerten muss. Dazu gehört dann aber, dass auf Politik politischer Seite, also im Kanzleramt, auch so ein Ratschlag gelesen werden muss. Und auf militärischer Seite gehört dazu, dass eben nicht das politisch Wünschenswerte da reingeschrieben wird, sondern das militärisch Notwendige. Praktisches Beispiel, der Ausdruck Kriegstüchtigkeit, den Pistorius verwendet hat und der jetzt nicht mehr verwendet werden soll, geht auf so einen notwendigen militärischen Ratschlag zurück, den Pistorius dann verstanden, vertreten und auch umgesetzt hat. Will damit auf den Nationalen Sicherheitsrat übertragen, wenn dort ein sehr guter Vorschlag gemacht wird, der dann aber von der anderen Seite nicht verstanden wird, nicht mitgetragen wird, dann ist das Ganze unnütz. Und ähnlich müssen wir erleben, dass eben in der letzten Periode die ganze Arbeitslast auf Frau Baerbock stand und dann die Bundesländer sich natürlich gewehrt haben. Das kann man jetzt vorbeugen, indem es im Kanzleramt gemacht wird. Aber wenn politisch wünschenswerte Vorschläge gemacht werden gegen Notwendigkeiten, ich will mal ganz klar ansprechen, wenn die Ukraine dazu genötigt wird, Gebiete abzutreten, als Preis dafür, dass Truppen dort stationiert werden und die Truppenstationierung zum Schutz eines Waffenstillstands zugleich auch bedeutet, dass die Ukraine nie mehr in die NATO darf, so sind da zwei falsche Ratschläge drin. Erstens Gebietsabtretungen und zweitens, dass die Ukraine keine Perspektive in der NATO haben darf, dann erfüllt man so schon Putins Wünsche. Und diese unabhängige Betrachtung ist notwendig. Man kann die Zukunft der Ukraine nicht mit Russland gestalten, sondern vor Russland oder gegen Russland.
Frau Bressani, vor diesem Hintergrund gesprochen, frage ich mich, was ist der entscheidende Unterschied, wenn jetzt, das ist ja der Plan, zwei Vertreter der Bundesländer, nämlich einmal für die unionsgeführten, einmal für die SPD-geführten Bundesländer, dann auch mit in dieser Runde sitzen. Das klang bei Herrn Kiesewetter gerade so, als sei das wirklich wichtig. Sehen Sie das auch so?
Das kommt auf die Bedrohungssituation an. Also wenn das Sabotage in irgendwie Cyberangriffe auf Krankenhausinfrastruktur oder solche Dinge sind oder Flutkatastrophen oder wie auch immer. Also das kann auf jeden Fall wichtig sein, weil Bevölkerungsschutz und Krisenvorsorge ja auf mehreren Ebenen das bis in die Kommunen hinein stattfindet. Gleichzeitig, Sie hatten eben, glaube ich, Herr Kiesewetter gefragt, ob Ihnen das irgendwie ärgert, wie das damals lief. Und ich muss sagen, mich ärgert das schon. Weil wenn ich so ein Argument höre wie ja, es ist verständlich, dass das dann das Auswärtige Amt in Federführung machen wollte, unter anderem Annalena Baerbock, und dann wusste man nicht, wie man dann aber mit den Ländern reden soll. Also es ist doch kein unlösbares Problem. Das kann man der Bevölkerung nicht verkaufen, dass das ein unlösbares Problem ist, nur wenn das Auswärtige Amt, weil da jetzt niemand ist, der einen Link zu den Ländern hat. Also es geht ja auch darum, Lösungen zu finden. Und das ist so ein bisschen auch das, was mich stört. Es gibt in Deutschland häufiger Ansätze, Dinge zu tun, die getan werden sollen, sei es ein Nationalen Sicherheitsrat, seien es irgendwelche Beratungsinstitutionen an Bundeswehruniversitäten oder so. Und es ist nicht so, dass es das alles nicht gibt. Nur am Ende führt es selten dazu, dass in der Konsequenz bessere Analyseinformationen da landen, wo sie landen sollen und die Personen in Regierungsverantwortung sich dazu verhalten auf eine Art und Weise, wo sie sich nicht hinter solchen Argumenten verstecken, die irgendwie institutionell und so sind. Das ärgert mich und das ist dieser Kulturwandel, von dem ich mir wirklich wünschen würde, dass er kommt, dass das auch ernst gemeint ist jetzt unter dieser Regierung. Eben nicht so die Reflexe, man arbeitet wieder mit den Institutionen, mit denen man schon seit 15 Jahren versucht und dass es nicht geklappt hat, sondern mal wirklich zu fragen, warum ist das denn so? Und wie könnte man das denn ändern in dem Sinne, indem man zum Beispiel, wie vorgeschlagen wurde, andere Arten von Expertise mit einbezieht in diesen Sicherheitsrat und seine vorausschauenden Analysen?
Frau Brugger.
Ich würde gerne noch einmal zwei Punkte machen und ein bisschen zuspitzen. Also vielen Dank an den Kollegen Kiesewetter, der jetzt sozusagen nochmal die Geschichte erzählt hat. So habe ich sie auch erlebt. Ich versuche aber gleichzeitig jetzt nicht zu sagen, Annalena Baerbock hat alles richtig gemacht, weil zum Beispiel bei den Ländern war es schon auch so, man hätte die schon auch ein bisschen anders behandeln können bei der Erarbeitung der nationalen Sicherheitsstrategie. Das ist ein bisschen schade, weil gerade beim Thema Krisenvorsorge, gerade beim Thema Cyber, gerade bei den Fragen, welche Befugnisse gibt es und macht es nicht viel mehr Sinn, da auch in Berlin ein bisschen mehr zu zentralisieren, ist da eigentlich noch sehr, sehr viel zu tun. Ich würde auch sagen, ich habe, weil ich ja den Punkt gemacht habe, wenn man die nochmal in eine Runde zusammensetzt, kommt da was Besseres bei rum, insbesondere wenn die entsprechenden handelnden Akteure sich nicht gut verstehen. Als Boris Pistorius Minister geworden ist, gab es so ein Bild von Annalena Baerbock und ihm, wie sie sich über einen gemeinsamen Bildschirm beugen. Und dann habe ich immer genommen und habe gesagt, das bringt so viel mehr als ein nationaler Sicherheitsrat. Nämlich die Spitzen von zwei Häusern, die nicht von der gleichen Partei geführt werden und der Wille von Minister und Ministerin zusammenzuarbeiten zum Wohle des Landes oder zur Lösung eines konkreten Problems. Und insofern finde ich die Diskussion, die wir hier gerade führen, eigentlich auch so ein positives Beispiel, weil Frau Bressan hält uns beiden kritisch die ganze Zeit den Spiegel vor. Herr Kiesewetter spricht eher darüber, was die Union eigentlich besser machen müsste. Ich habe auch darüber gesprochen, was die vergangene Bundesregierung und auch die Grünen vielleicht hätten besser machen können. Und das ist so ein bisschen der Spirit, den man sich wünschen würde und der helfen würde, in einer unsicheren Zeit zu besseren politischen Antworten zu kommen.
Das klang fast wie ein Schlusswort für die Sendung, aber wir sind noch gar nicht am Ende, sondern ich nutze jetzt die letzten Minuten, die wir noch haben, um da doch nochmal anzuknüpfen, nämlich bei der Frage, was können wir denn jetzt überhaupt erwarten? Also dieser Nationale Sicherheitsrat ist jetzt einberufen, er ist gegründet worden, es gibt eine sogenannte Geschäftsordnung, die die Dinge regelt, was dort im Sicherheitsrat verhandelt werden soll, die Referate, die es geben wird. Und der Chef des Ganzen ist der Büroleiter von Bundeskanzler Friedrich Merz, Jakob Schroth. Herr Kiesewetter, hat der nicht eh schon genug zu tun? Also könnte man nicht denken, dass das auch so ein bisschen die Schlagkraft oder diesen Neuigkeitswert des Gremiums schmälert, dass man das so anlegt?
Er ist ja nicht Chef des Ganzen. Chef ist der Bundeskanzler oder der Vizekanzler und bei Bedarf der Chef des Bundeskanzleramts. Er ist der Sekretär des Ganzen. Und sicherlich ist es
Leiter
hilfreich.
Der Stabsstelle. Ich glaube, das trage ich ehrenhalber mal dazu.
Ja, Leiter der Stabsstelle. Na, das muss sich in der Praxis bewähren. Man wird es sehen. Wir sollten keine Vorschusslorbeeren geben, aber jedenfalls Vertrauen. Und das Ganze wächst ja an der Wirklichkeit. Und ich halte es für absolut spannend, dass die nächsten zwei Jahre uns vor ganz neue Entwicklungen stellen werden. Wir sehen ja, was in dem Treffen in China stattgefunden hat. Wir sehen, in welche Not in der Ukraine herrscht. Wir reden gar nicht über eine bestimmte Entwicklung im Sudan. Also wir werden vor Herausforderungen stehen, die den Nationalen Sicherheitsrat fordern werden. Und deswegen gilt erst einmal grundsätzlich Vertrauen und dann hoffentlich auch rasche Anpassung, wenn das Ganze als zu unflexibel gesehen wird.
Frau Brugger, Sie schauen ja momentan aus der Sicht der Opposition im Deutschen Bundestag auch auf das, was da stattfindet. Und die Opposition wiederum ist in sich auch keine geschlossene Opposition in der Gestalt, dass man sagen könnte, jetzt opponiert man mit allen Parteien, die da sitzen, zu denen unter anderem eben auch die AfD gehört, gegenüber dem, was die Regierung da tut. Was erwarten Sie und vielleicht auch erhoffen Sie sich von diesem neuen Nationalen Sicherheitsrat und auch seinem Unterbau, wenn es um die parlamentarische Kontrolle geht, um die Frage, welche Rolle, welche Relevanz das Parlament bei diesen Sicherheitsfragen hat?
Also, dass man da in einem guten, ehrlichen und auch unbequemen Austausch ist. Jetzt muss ich einmal auch wieder was sagen, was ich nicht gerne zugebe. Aber ich habe diese Bundesregierung und auch dieses Kanzleramt als deutlich offener erlebt als das davor. Und zugleich bin ich ziemlich entsetzt über das parlamentarische Unselbstbewusstsein und die Arbeitsverweigerung, die ich in den letzten Monaten bei der Koalition gesehen habe. Und davon will ich den Kollegen Kiesewetter explizit ausnehmen. Aber als es die israelischen Schläge auf den Iran und dann sozusagen das Eingreifen der USA gab, wollten wir eine Sondersitzung des Verteidigungs- und Auswärtigen Ausschusses. Und da hat CDU, CSU und SPD gesagt, nö. Das Gleiche galt übrigens für das Treffen jetzt in Alaska von Wladimir Putin und Präsident Trump. Wollte man nicht die Sommerpause unterbrechen. Habe ich in meinen vielen Jahren im Bundestag nicht erlebt. Da waren SPD und Union früher in Gänze völlig anders aufgestellt. Und die Zusammenarbeit mit dem Parlament kann nur funktionieren, wenn das Parlament auch arbeitet. Und das macht mir wirklich Sorgen, wenn ich sowas sehe.
Aber schauen wir nochmal gezielt auf die Opposition. Also Ihre Kritik an der Regierung, das haben Sie jetzt deutlich vorgebracht. Aber was könnten Sie denn tun, wenn dieser Nationale Sicherheitsrat aus Sicht einer parlamentarischen Opposition unter Umständen zu, ich will gar nicht sagen mächtig, aber vielleicht zu wirkmächtig wird in dem, was er tut?
Natürlich immer wieder auch auf die Rechte des Parlaments beharren, weil eben man weiß nicht, wer in den nächsten Jahren wieder Opposition, wer Regierung stellen wird. Und deshalb muss man das so ein bisschen unabhängig davon immer wieder sehen. Und das andere ist, wir sind da nicht auf einer Seite mit den anderen beiden Oppositionsfraktionen in der Außen- und Sicherheitspolitik. Da würde ich sagen, gibt es eher Werte, die uns mit SPD und Union verbinden. Aber genau aus diesem Zusammenspiel von kritischen Perspektiven kann ja meistens auch eine gute Antwort entstehen, setzt aber voraus, dass auch alle an einer guten Antwort interessiert sind. Es gibt explizit eine Partei, bei der sehe ich das nicht, die AfD.
Frau Bressan, Sie schauen ja als Wissenschaftlerin auch immer vergleichend auf die Dinge. Und wir haben ganz zu Beginn der Sendung auch schon vielfach über die anderen Länder dieser Welt gesprochen, die schon seit vielen Jahren solche Gremien unterhalten. Wenn Sie sich anschauen, was dort sich verbessert hat, verändert hat mit Einrichtung solcher Institutionen, was erwarten Sie von diesem Nationalen Sicherheitsrat hier in Deutschland, auch gerade in den Rahmenbedingungen des eben Systems unserer parlamentarischen Demokratie?
Ich würde hoffen, dass der Nationale Sicherheitsrat dazu genutzt wird, die Veränderungen, die die Regierung als notwendig sieht, die teilweise auch notwendig sind in der Sicherheitspolitik, wenn wir uns die aktuelle Weltlage anschauen. Wir schauen uns an, wie Verbündete wegbrechen, was in den USA passiert, wie autokratische Regime international an Selbstbewusstsein gewinnen, den Rat und die Entscheidungen und die Diskussionen dort auch nutzen, um zu kommunizieren, was die Vorstellung ist und was die Vision ist, wo Deutschland im positiven Sinne, im Idealfall hin möchte mit Sicherheitsstrategie und mit Sicherheitspolitik. Es kann passieren, dass alle Sitzungen geheim stattfinden, dass alle Entscheidungen geheim eingestuft werden und wir überhaupt nichts rausfinden. Das wäre nicht so ideal, sondern dass das Gremium eben auch so genutzt wird, um wirklich bereit zu diskutieren und diesen Kulturwandel einzuleiten. Das funktioniert in Ländern, wie man sich zum Beispiel nach Finnland schaut, wo strategische Vorausschau an ganz vielen Stellen verankert ist. Ich würde auch hoffen...
Geben Sie uns ein Beispiel, welche Stellen sind das?
Ja, zum Beispiel beim Premierminister im Büro, was jetzt das Kanzleramt äquivalent wäre, aber auch im Parlament. Es gibt einen Ausschuss im Parlament für strategische Vorausschau in Finnland. Egal mit welcher Regierungsinstitution Sie dort zu tun haben, die richten ihr Regierungshandeln, ihre Politikempfehlungen nach strukturierter Zukunftsanalyse aus. Und das merkt man jetzt in der aktuellen verteidigungspolitischen Situation. Fahren alle nach Finnland und fragen ständig die Kolleginnen und Kollegen, wie macht ihr das? Wie können wir das besser machen? Alle sind irgendwie on board mit Sicherheit und so. Das sind positiv Beispiele und insofern hoffe ich auch, dass dieser notwendige Wandel nicht abgeschlossen ist mit dieser ersten Version eines Nationalen Sicherheitsrates, sondern dass das weitergeht, dass es beispielsweise im Parlament Stellen geben wird, dass es in Ministerien diese Arbeit ausgebaut wird, dass die Strategie dafür genutzt wird, nicht nur aufzuschreiben, was man politisch sowieso gerne aufschreiben will, sondern wirklich zu schauen, was steht uns bevor und was ist auch die Vorstellung für Deutschland als Demokratie im internationalen Wettbewerb.
Ich habe eine letzte Frage an Sie alle drei, die wir gar nicht besprochen haben in dieser Sendung bislang und die mir aber lohnenswert erscheint, vielleicht um irgendwann demnächst nochmal ausführlicher drüber zu sprechen. All das findet ja auch statt vor einer aktuellen Debatte, gerade wenn es zum Beispiel um den Krieg in der Ukraine geht, dass Deutschland sich im europäischen Konzert verhalten soll und will. Also eben nicht Dinge national allein Wege zu gehen, sondern abgestimmt mit den Europäern, mit anderen europäischen Staaten. Frau Brugger, ist die Hoffnung bei Ihnen da, dass der Nationale Sicherheitsrat dann künftig regelmäßig auch mit anderen Sicherheitsräten zusammenkommt?
Das wäre wünschenswert. Also wir haben ja auch schon bei der Erarbeitung von Strategien gesehen, dass man beispielsweise internationale Experten und Expertinnen zu Rate zieht. Und das Gleiche würde ich mir wünschen. Ich meine, natürlich gibt es die NATO, es gibt die EU, ist ja nicht so, dass es das alles nicht gäbe. Aber es stimmt. Ja, auch ich schaue ganz besonders gerade, was machen unsere skandinavischen Freunde? Was machen die baltischen Staaten? Was passiert gerade in Taiwan an Vorbereitung? Was können wir davon lernen? Und dann bringe ich diese Ideen mit. Und eben dann doch wieder diese deutsche Behäbigkeit. Und also da würde ich mir wirklich wünschen, dass wir so ein bisschen moderner, innovativer und kreativer werden. Denn das ist das beste Rezept, um in unsicheren Zeiten auch gut aufgestellt zu sein.
Herr Kiesewetter, Sie haben eben Ihre militärische Vergangenheit und Erfahrung eingebracht. Wenn Sie darauf schauen, auf dieses institutionelle Zusammenspiel europäisch, aber die NATO wurde gerade von Frau Brugger auch erwähnt, klappt das, dass sich so ein nationaler Sicherheitsrat da irgendwie einfindet auch?
Ich glaube, es ist sehr nötig, denn weder die NATO noch die Europäische Union sind einig im Umgang mit der Ukraine, vor allen Dingen nicht einig im Umgang mit Russland. Und deswegen gibt es ja diese sehr schwierige Koalition der Willigen, die ja im Grunde genommen von Großbritannien und Frankreich vorangetrieben werden. Aber alle verlassen sich immer noch auf die Amerikaner. Und ich glaube, dass von Deutschland mehr erwartet wird. Ich glaube, wir sollten uns da stärker, es klang eben an die baltischen und skandinavischen Staaten, auch an Polen und Tschechien orientieren, die ein richtigeres Bedrohungsgefühl haben als wir, glaube ich. Und dass wir wieder unserer Scharnierfunktion nachkommen, die es mal gab. Das hat ein Helmut Schmidt gemacht und auch ein Helmut Kohl. Nämlich, dass wir osteuropäische Sorgen und südeuropäische Befindlichkeiten miteinander in Einklang gebracht haben. Und wir einerseits Anwalt der Sorgenträger waren, aber auch in Osteuropa klargemacht haben, was in Südeuropa auf dem Spiel steht, durch zunehmenden Klimawandel und den Migrationsdruck, teilweise auch durch den Klimawandel, dass wir ein gemeinsames Verständnis in Europa erreichen. Und wenn der Nationale Sicherheitsrat dies mitleisten kann, dass Deutschland in Europa eine helfendere und auch mittelfristig gemeinsam führendere Funktion hat, aber in dem Sinne, dass wir eben auch nicht als Bremsklotz da sind und als Bedenkenträger, dann ist es gut. Aber ich befürchte, dass es nicht in diese Richtung geht und Deutschland dann eher isoliert ist.
Das werden wir überprüfen in Wortwechseln der Zukunft. Frau Bressan, wie optimistisch sind Sie?
Ich bin verhalten optimistisch, weil es ist natürlich gut, dass sich was bewegt in diesem Bereich, dass da was gemacht wird, dass strategische Vorausschau mitgedacht wird, dass das eine der Einheiten im Kanzleramt ist, die dem Nationalen Sicherheitsrat zuarbeiten werden. Das ist mehr, als wir beispielsweise auch in der letzten Regierungsperiode hatten. Insofern ein Schritt nach vorne, Hauptsache dann nicht wieder zwei Schritte zurück in der nächsten Krise.
Darüber werden wir weiter nachdenken und sprechen. Ich danke ganz herzlich in die Runde zu Roderich Kiesewetter von der CDU, Agnieszka Brugger von den Grünen und Sarah Bressan vom Global Public Policy Institute. Danke, dass Sie heute unsere Gäste waren.